Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Stell dir vor, du scrollst abends so durch Instagram, siehst diesen einen Post mit dem wunderbar Fatburner. Vorher-Nachher-Bildern, die zu gut sind, um wahr zu sein. Und zack, sind 50, 100 Euro oder so weg. Oder der Detox-Tee, der angeblich Krebs verhindert, Hormone balanciert und dich in einer Woche zur Glow-Up-Queen macht. Klingt irgendwie vertraut? Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast, denn täglich landen hunderte solcher Scams in unseren Feeds, vor allem im Bereich Gesundheit und Ernährung. Und das Schlimme, viele davon sind wirklich illegal, gefährlich und nutzen genau deine Ängste oder Hoffnungen aus. Und heute entlarven wir hoffentlich diese Tricks, die Mechanismen und geben dir eine Checkliste, mit der du nie wieder darauf reinfällst. Das wäre so das sehr bescheidene Ziel für mich heute. Aber ich habe dafür den ultimativen Experten am Mikro. Er hat über 1 Million Follower, glaube ich, auf allen möglichen Social-Plattformen. Und er ist wirklich der größte Scamjäger auf Instagram in diesem Bereich, der tägliche Fake-Versprechen in der Supplement- und Ernährungswelt bloßstellt. Ladies and Gentlemen, Alexander Friedrich oder besser bekannt als Alexikon. Schön, dass du da bist, Alex.
Ja, vielen Dank für so ein tolles Intro. Oder? Fühl ich mich geschmeichelt.
Es war quasi wie ich habe vor meinen inneren Augen wirklich so diesen roten Vorhang gesehen und das Gefühl wollte ich dir geben.
Ich habe die Paparazzi-Blitze habe ich schon im Gesicht gespürt.
Ja.
Super, vielen Dank.
Nee, ich finde es wirklich mega cool, dass du hier bist beim Vital-Podcast. Einfach, wir sprechen ja mit Experten über alle möglichen Themen so. Und für mich bist du wirklich einer der größten Experten, was Scams angeht in der Ernährungs- und Gesundheitsbranche. Was war denn für dich so der Moment, in dem du wirklich gemerkt hast, dass Instagram jetzt vor allem, aber sicherlich auch andere Plattformen, aber nehmen wir mal Instagram, ist ja auch schon so dein Hauptplattform, ne, was das angeht, so zur Wildnis für Gesundheitsscams geworden ist. Wann ist das passiert?
Naja, es ist so ein schleichender Prozess gewesen, das muss man wirklich sagen. Diese klassischen Scam-Sachen, die gehen schon sehr, sehr lang zurück. Also wenn man jetzt im Fitnessbereich guckt, wo das ja eigentlich alles entspringt, da gab es schon gefühlt vor 20, 30 Jahren irgendwie den Muscle Max 4000, wo du gefühlt angeblich auf der Packung draufstehen hast, wenn du jetzt dieses Produkt nimmst, dann nimmst du 20 Kilo in 4 Wochen zu und das war ja damals schon kompletter Quatsch. Mhm. Das ist alles nur noch größer geworden, so eine kleine Evolution geworden, dass man das viel mehr in den Gesundheitskontext gebracht hat. Also dass man jetzt heutzutage halt einfach gerade auch aufgrund von Paranoia, Unwissenheit das wirklich ausnutzt und sagt, okay, ihr werdet permanent nur vergiftet, ihr werdet an der Nase herumgeführt, um dann im Endeffekt genau das Gleiche zu machen. Das ist natürlich ein tolles Paradoxon und Heuchelei. Aber es gibt keinen wirklichen dedizierten Punkt, an dem man sagen könnte, okay, da ist etwas passiert, sondern es ist eher wie so ein Fass, was voll geworden ist. Ja. Und man irgendwann dann sagt, okay, gut, also was gerade eben Fatburner und so weiter angesprochen, da wurden die Claims halt auch immer verrückter. Das Problem ist eigentlich, und das kann man vielleicht jetzt schon kurz mal zusammenfassen, Fatburner ist als Begriff sogar verbannt worden. Also wenn du auf irgendeinem Produkt draufsteht Fatburner, ist das sofort eine Abmahnung. Kann man sofort abmahnen lassen, das ist relativ easy.
Echt, ja?
Aber genau, also Fatburner darf kein Produkt mehr heißen. Die heißen jetzt neuerdings, kommen ja auch aus dem Metier, aber auch eine Firma, metabolische Aktivation, Meta, irgendwas. Okay. Also man kommt natürlich drumherum. Und das Problem ist dabei eigentlich, dass diese Kernaussage gar nicht komplett falsch ist. Also wir kennen alle Koffein und Kaffee und Co.
Ja.
Und auch viel Koffein führt zu einer, in Anführungszeichen, Fettverbrennung, weil man ein bisschen seinen Energiehaushalt damit anheben kann. Das ist eine Stimulanz, genauso wie viele andere Dinge auch. Aber das große Problem ist, dass diese Dinge komplett aus dem Kontext geschossen wurden. Das heißt, ein Fatburner kann niemals 5, 6, 7, 800 Kalorien am Tag verbrennen. Also das schaffen selbst die dubiosesten Dinge da draußen, die man aus irgendeiner pharmakologischen Kiste ziehen könnte, können das nicht. Und das ist halt eigentlich der Kernpunkt, wieso man überhaupt Marketing damit machen kann. Also es ist nicht cool und nicht sexy zu sagen, du verbrennst damit 100 Kalorien am Tag mehr. Wenn man das dann hochrechnet, dann bist du irgendwie so beim halben Kilo im Monat. Und da dann wieder die Relation zu schaffen, ah okay, pass auf, das Produkt kostet dann 50, 60 Euro als Beispiel. Da ist dann die Relation nicht passend. Dafür ist das Marketing dann wieder nicht gut. Und dadurch haben wir uns jetzt eigentlich in so einem Metier gefunden, dass diese ganzen Marketing-Claims eigentlich gar nicht mehr zu den Produkten passen. Mhm. Und das ist noch schlimmer geworden. Also, dass plötzlich Vitamin C gegen Krebs hilft. Oder ich sage es immer maximal überspitzt, dass es plötzlich AIDS heilt. Weil es tatsächlich so kommuniziert wird und irgendwelche Internet-Rambos und Neuzeitpropheten sich hinsetzen und sagen, das Zitronenwasser heilt jetzt plötzlich neuerdings alle möglichen Krankheiten. Autoimmunerkrankungen können angeblich geheilt werden. Auch so ein ganz tolles Thema, womit man Unmengen an Menschen permanent ins Gesicht spuckt. Und das ist halt, ich nehme es mit Humor, so muss man es auch, glaube ich, nehmen. Wenn man sich darüber echauffiert, glaube ich, dann wird man den ganzen Tag einfach nur noch wütend und läuft mit einem 200er Blutdruck durch die Gegend. Deswegen einfach über die Leute lustig machen. Und so bin ich ja auch mehr oder minder dazu gekommen, die auf die Schippe nehmen, weil verteidigen können sie sich jetzt nicht wirklich.
Ja, das stimmt. Ich habe nur gedacht, so vielleicht, aber so 200er Blutdruck am Tag, der verbrennt vielleicht auch ein bisschen Fett, wer weiß. Kann auch helfen, oder?
Der Puls ist gut. Dauerhaft laufe ich auf einem Schlag. Das ist super, da freue ich mich drüber.
Naja, gut. Vielleicht ist das der wunderbare Fettburner. Nein, Quatsch, aber ich würde da nochmal was reinschmeißen, und zwar, ich mache ja hauptsächlich auch Kinder- und Jugendmedien und beschäftige mich auch einfach ganz viel so, wie hat sich das verändert, ne, der Konsum an sich. Und ich glaube auch einfach, was auch zu diesem schleichenden Prozess natürlich geführt hat, ist, dass diese Plattformen auch immer verstärkter Hauptinformationsquellen werden. Siehst du das auch so? Also das beträgt das ja auch irgendwie bei, ne, dass man dann ja irgendwie eine Informationsflut hat und sich gerade auch bei jungen Menschen, die ja auch mehr noch Orientierung suchen, ne, oder vielleicht Dinge auch noch nicht so gut einordnen können, diese Plattformen insofern ja zu Hauptinformationsquellen geworden sind. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr für Leute, die einfach Dinge verkaufen wollen.
Die ist definitiv so. Glaube ich, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das einen riesen Einfluss hat. Ich sehe es tatsächlich aus der anderen Seite heraus. Der Schwurbel macht es cooler als die, die das wirkliche Wissen promoten wollen. Und das ist eigentlich das Problem, dass man eigentlich kein wirkliches Medium findet, um eben Leute abzuholen. Was auch bei mir irgendwie so ein Punkt war. Ich habe, bevor ich den ganzen Humor gebracht habe, bin seit 2017 in der Social-Media-Industrie natürlich primär Fitness getrieben gewesen. Ich habe hunderte Videos hochgeladen und den Erklärbär gespielt und mich da hingesetzt und das erzählt. Und das ist halt einfach langweilig. Gerade wenn ich auf Social Media gehe und ich tagtäglich mehr oder minder nur mit irgendwelchen teils meist negativen Dingen bombardiert werde und das ist alles schlecht und hier ist doof und gerade als Jugendlicher, ich gehe in die Schule, Schule ist doof, ich muss Hausaufgaben machen, was Mist und ich will eigentlich was anderes machen, dann gucke ich auf Social Media und möchte mich eigentlich belustigen.
Ja.
Ich möchte mein Hirn auf Durchzug schalten. Das ist nicht nur bei jungen Menschen so, das ist bei uns, glaube ich, genauso. Also wenn ich den ganzen Tag irgendwas mache, dann will ich am Abend irgendwas Lustiges schauen oder gucken ein YouTube-Video, irgendwas, was mich ein bisschen ablenkt, damit ich nicht weiter an die Arbeit und was auch immer denke. Und ich glaube, da ist ein großer, nicht Fehler, aber da lassen wir sehr, sehr viel liegen, dass man eben das eben nicht so verpackt.
Ja.
Und diese Fehlinformationen haben natürlich ein relativ einfaches Pack an, weil negative Nachrichten sich natürlich deutlich schneller und einfacher verbreiten als positive. Das heißt, wenn ich sage, du wirst von der Pharmaindustrie angelogen und eigentlich hast du gar nichts, aber das böse Ibuprofen ist das, was dich kaputt macht, dann resoniert das natürlich mit Menschen. Und man muss ja auch einfach sagen, über die letzten Jahre, auch über das böse C und allem drum und dran, sind viele Menschen schwer verunsichert, was ich nachvollziehen kann. Weil gerade als Laie auch diese Datenflut zu interpretieren, ist extrem schwierig. Und man muss wirklich sagen, das ist noch zu der ersten Sache zurück, die Leute sind rhetorisch deutlich besser geworden.
Ja.
Also früher waren sie wirklich stumpf, noch dümmer, als sie tatsächlich heute sind. Wo wirklich einfach nur gesagt wurde, das ist so, ich habe keine Quellen, mach einfach. Und heute kommt dann irgend so ein Winkelargument nach dem Motto, ich habe hier aber eine Studie. Und dann ist das eine Zellenstudie, eine Tierstudie oder irgendwas, was komplett an den Haaren herbeigezogen wird oder irgendeine Beobachtungsstudie, wo irgendeiner versucht, etwas hineinzuinterpretieren, was gar nicht da ist. Und das ist eigentlich der größte Fehler. Die Leute sind deutlich gewiefter geworden in der wie sie Informationen aufarbeiten, in Anführungszeichen, und diese dann halt eben so flaggen, als wären diese korrekt. Man könnte jetzt sagen Fake News und so weiter, aber ich bin mit dem Begriff auch auf Kriegsfuß, denn, das muss man an dieser Stelle sagen, wir haben auch ein Problem tatsächlich bei etablierten Sachen, gerade bei Ernährungssachen, beispielsweise Süßstoffe, habe ich gestern wieder einen Post gesehen von einem sehr, sehr großen Format, was einfach eklatante wissenschaftliche Fehler gemacht hat. Und die haben natürlich postwendend auch wirklich einen Kommentarflut abbekommen, wo wirklich Fehler drin waren. Aber das macht das alles viel, viel schlimmer. Und da wir alle so on edge sind und alle gefühlt eigentlich nur noch richtig falsch und es keine Grauzone mehr gibt oder dass man mit irgendeinem in eine Konversation tritt und sagt, ihr habt da ein bisschen was falsch gemacht, ist das schwierig. Aber ich glaube, das ist tatsächlich runtergebrochen. Social Media macht das natürlich deutlich einfacher, an Informationen zu kommen. Ich sehe das eigentlich als etwas sehr, sehr Positives an. Denn wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich meine ganzen Sachen gelernt habe und Co., ich hätte mir gewünscht, dass ich über Social Media, über das Internet, KI und allem drum und dran so viele Informationen bekommen könnte. Aber das Problem ist, glaube ich, dass die meisten nicht wissen, wie sie mit den Informationen umzugehen haben.
Ja.
Und da sehe ich eigentlich das größte Problem drin. Denn da müssen wir anpacken. Denn sobald diese Schlüsselkomponente gelöst ist und man versteht, wie man Informationen richtig einschätzt, hinterfragt und diese versteht, haben wir das ganze Problem nicht mehr. Weil dann werden die Schwurbler und die Leute, die Quatsch erzählen, sofort einfach durchschaut. Und das ist das Nachhaltige. Und viele sagen ja dann immer nach dem Motto, ja, man muss den Account sperren und was auch immer. Die haben teilweise 40, 50 Accounts. Also das ist das Playbook, was viele große Influencer vorher gemacht haben. Die posten einen Artikel und dann haben die 50 andere Accounts, die genau das gleiche reposten.
Ja.
So hat man natürlich plötzlich ein vermeintlich organisches Wachstum, was natürlich fake ist.
Ja.
Dadurch kann man halt gerade mit den reißerischen Themen und Winkelargumenten und Co. wirklich schnell vorwärts kommen. Und das sieht man auch, dass es wirklich viel, viel Input auch von der anderen Seite, also von der Seite, die es richtig stellt, geben muss, um das überhaupt wieder ja, gerade zu biegen. Aber, und das muss ich an der Stelle sagen, es ist nachhaltig. Und das ist das Schöne, so blöd es klingt, wenn man das einmal durchschaut hat, ist das ganz klassisch wie so ein Lauffeuer, was sich weiter verbreitet. So wird es auch im eigenen Kreis, in der eigenen kleinen Bubble dann immer mehr, wenn dann Leute verstehen, okay, die haben zwar jetzt eine Studie zitiert, aber die sagt gar nicht das, was sie sagen. Oder das ist eine Zellstudie, die hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Oder es ist komplett aus dem Kontext gerissen, es passt gar nicht. Dann kann man das anderen schneller erklären. Und wenn die das ebenfalls verstanden haben, fallen die auch auf so einen Kram nicht mehr rein.
Ja.
Das ist ein langer Weg, es dauert, aber er ist sehr nachhaltig. Und das ist das Positive daran. Deswegen ist es nie so ein Kampf gegen Windmühlen, weil man wirklich immer Stückchen für Stückchen besser und weiter vorwärts kommt. Dauert nur eben. Braucht man ein paar mehr Jungs und Mädels davon, die da wirklich sich hinten dran klemmen und das nach vorne bringen. Aber ich sehe da gar nicht so negativ in die Zukunft. Im Gegenteil, ist halt jetzt so ein schlechtes Zwischenzeitraum, wo halt wirklich jetzt kippen muss und die Leute verstehen müssen, okay, was wird mir da eigentlich gesagt? Das ist ja nicht nur bei Ernährung und Kohl so, sondern bei ganz, ganz vielen Themen. Und da halt kritisch rangehen. Und das ist das, was, glaube ich, Social Media jetzt fordert. Ich hoffe, dass wir das liefern können, sagen wir es mal so. Wenn wir es nicht liefern können, ja, dann wird das, glaube ich, ein bisschen schwieriger in der nächsten Zeit.
Ja, aber ich finde es total gut, was du sagst. Ne, ist genau das, was ich auch denke. Wir sind jetzt an so einem Kipppunkt, wo es aber halt in erster Linie auch darum geht, das ist ja eine klassische Medienkompetenz, ne, oder eben auch eine Informationskompetenz. Da kann man ja beim Grundstein anfangen, so woran erkenne ich gute Quellen? Wie kann ich die verifizieren und so weiter. Und ich finde es super, was du machst, weil du ja nicht nur, sage ich mal, die Schwurbler, wie du gesagt hast, ne, aufdeckst, sondern du hast ja durchaus auch positive Beispiele, die du immer wieder reinstreust. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig, das an die Hand zu geben, zu sagen, guck mal, das ist sowas, das ist ein richtiger Fakt, das ist richtig aufgearbeitet, das ist richtig kommuniziert. Aber vielleicht können wir ja in dieser Folge auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben, weil ich glaube, darauf kommt es halt an. Was würdest du denn sagen, wie können wir uns denn gut vor solchen Scams schützen? Also wie schaffen wir genau das irgendwie anzugehen? Gibt es da so, weiß ich nicht, drei Tipps, wie du auch arbeitest? Woran machst du es fest, ob das jetzt eine gute Kommunikation war oder nicht, gute Information?
Es gibt definitiv ein paar Dinge. Also der erste ist eine wirklich blöde Floskel. Wenn es verrückt klingt, ist es wahrscheinlich falsch. In alle Richtungen, sowohl ins Positive als auch ins Negative.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand sagt, Energy Drinks führen dazu, dass du keine Muskeln mehr aufbauen kannst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass das Quatsch ist. Genauso ist es Quatsch, wenn jemand sagt, mein Vitamin C führt dazu, dass du keine Autoimmunerkrankung mehr hast. Also es geht wirklich in beide Richtungen, das Negative als auch das Positive.
Ja.
Und ich glaube, der einfachste Weg wäre theoretisch zu verstehen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Das ist halt nervig, weil man sich damit auseinandersetzen muss und sehr, sehr viele Menschen einfach auch gar nicht die Lust haben, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Aber das wäre das Nachhaltigste. Also das zu klassifizieren nach dem Motto, okay, was höre ich hier? Erstens, Input, ist das eine Superlative? Ja.
Ja.
Dann ist es wahrscheinlich nicht so. Es gibt zwar Breakthroughs, die wir haben, die auch im Positiven wunderschön sind, ganz toll, alle möglichen Sachen. Wir sind in den letzten Wochen vielleicht ganz viel untergegangen, wir haben ganz, ganz viele Zellstudien und Co. gehabt, gerade bei Krebs, riesengroße Fortschritte gemacht. Das ist zwar alles nicht auf den Menschen übertragbar, aber es ist ein Pack an. Wir kommen vorwärts, wir machen wirklich Meter und das ist unfassbar wichtig, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Für das Einschätzen von Informationen ist Quellen beziehungsweise das, was gesagt wird, das Recherchieren dahinter ganz gut. Wir haben jetzt den Vorteil, dass KI immer größer wird und KI eignet sich eigentlich ziemlich gut, um Quellen einfach herauszusuchen. Ich würde mich nicht immer darauf verlassen, was die KI aus dieser Quelle interpretiert, sagen wir es so. Ja. Das kann teilweise noch etwas wild sein. Die Modelle werden immer besser, man muss immer schauen. Gerade die Free-Modelle versus die Paid-Modelle, das ist ein riesengroßer Unterschied. Also das, was wir in den Free-Versionen sehen, ist gefühlt 3-4 Jahre zurück zu dem, was in den teuren Versionen ist. Und die teuren werden wirklich immer besser. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren die faktische Korrektheit, also die Accuracy, deutlich besser wird. So,
Arbeitest du auch mit KI? Also
ja,
nutzt
sehr,
du das?
Sehr
ja, okay.
Sehr, sehr viel.
Cool.
Also wir machen es viel für Research. Das ist sehr, sehr gut, gerade um Dinge zu bündeln. Auch tägliche Abfragen nach dem Motto, okay, was ist denn jetzt beispielsweise an Research neu rausgekommen? Bitte geh einmal durch, was auf PubMed rausgekommen ist, dass ich einfach nur wie so ein Agenten habe, wie ein Sekretär, der sagt, okay, heute kamen die und die Studien alle raus. Und dann kann ich das nachlesen. Weil ansonsten verliert man einfach den Überblick. Es ist so viel, was tagtäglich passiert. Aber das ist der erste Weg zu sagen, okay, das kann schon mal ein bisschen Drall wegnehmen. Der wichtigste Punkt danach ist meiner Meinung nach, die Grundsätze vom wissenschaftlichen Arbeiten zu verstehen. Weil die halt rhetorisch alle besser geworden sind und immer um die Ecke kommen mit, ich habe hier eine Studie, ich habe hier XYZ gefunden. Da gibt's ein paar ganz einfache Regeln, die man einhalten muss. Erstens, Zellstudien und Tierstudien sind cool, haben aber nichts mit dem Menschen zu tun. Das heißt, das sind keine Datenlagen, das sind zumindest Indikatoren. Mhm. So, ein Indikator kann aber auch vollkommen daneben sein. Vor allen Dingen dann, wenn beispielsweise Tierstudien, haben sie oft das Problem, mit horrenden Dosierungen arbeiten in Relation zu Menschen. Das heißt, wenn so ein armes kleines Mäuschen 1 Liter Cola eingeflößt bekommt, um jetzt ein fiktives Quatschbeispiel zu liefern, dann wäre das auf den Menschen hochgerechnet 25 Liter Cola Zero. Mhm. Natürlich haben wir dann irgendwelche Nebenwirkungen, aber dann würdest du wegen 25 Litern Wasser eh schon nicht mehr unter uns weilen. Und das sind dann halt alles so Dinge, die mit Absicht aus dem Kontext gerissen werden, um halt eben Drama zu generieren und damit halt eben Views und Aufmerksamkeit. Das heißt, Zell- und Tierstudien, coole Indikatoren, haben aber faktisch gesehen gar keine wirkliche Aussagekraft für das, was dein Leben betrifft. Bei humanen Studien, also alles, was mit dem Menschen zu tun hat, schon mal gut. Dann gibt's natürlich noch die Abstufungen. War es eine richtige Studie, eine Doppelblind, also ein RCT und Co.? Gibt's eine Meta-Analyse? Gibt's eine kommentierte, peer-reviewed, allem drum und dran? Also ein Statement zu den Meta-Analysen noch von noch weiteren Leuten. Das ist dann, wird's ganz verrückt, was die Datenlage angeht, wo es dann wirklich sehr, sehr korrekt wird. Aber wenn man sich auf diese humanen Studien bezieht, gibt es 2, 3 Dinge, auf die man immer achten muss. Ich glaube, das ist so der Takeaway, den sich die meisten Leute da draußen vielleicht mitnehmen können. Beobachtungsstudien sind leider nicht wirklich aussagekräftig. Mhm. Man hört oft das Wort Kausalität und Korrelation. Das ist nicht das Gleiche.
Ja,
das ist das Problem.
Ja.
Ganz, ganz viele wissen oder kennen den Unterschied nicht genau. Kausalität ist im Endeffekt Cause and Effect. Ding A führt zu Ding B.
Ja.
Und eine Korrelation ist, es gibt Ding A und Ding B.
Ja.
Aber die haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
Ja.
Das als ein absurdes Beispiel, immer wenn ich Spaghetti Bolognese esse, gibt's einen Autounfall.
Mhm.
So, das bedeutet nicht, nur weil ich Spaghetti Bolognese esse, dass das zu einem Autounfall führt.
Ja.
Und so werden diese Dinge aber mit Absicht genutzt, um Meinung zu generieren.
Mhm.
Das heißt, Kausalität, Korrelation voneinander trennen und vor allen Dingen rausfinden, im Englischen gibt es den Begriff Confounding, gibt es statistische Fehler da? Als Beispiel, bei Süßstoffen ist das immer die Debatte, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, wo Leute gesagt haben, ja, Süßstoffe machen dick, weil in einer Beobachtungsstudie festgestellt wurde, dass Menschen, die übergewichtig sind, oftmals mehr Süßstoffe zu sich nehmen. Das ist eine Beobachtungsstudie, ist keine Kausalität, ist eine Korrelation. Was bedeutet das jetzt faktisch gesehen als Datenlage? Sehr viele Menschen, die übergewichtig sind oder viele, nutzen Leitprodukte, um ihre Ernährung zu verbessern. Aber alleine das reicht nicht, um ihr Leben, also beziehungsweise das Übergewicht, nachhaltig zu verringern. Sagt nicht mehr und nicht weniger. Sagt nicht, dass Süßstoffe dazu führen, dass man mehr zunimmt. Im Gegenteil, das sagt das überhaupt nicht. Aber trotzdem werden Leute über solche Studien dann natürlich maximal verwirrt. Weil das ist ja jetzt schon wieder relativ tief. Das heißt, man müsste sich mit dem Ding auseinandersetzen. Man kann nicht einfach nur den Abstract lesen. Man muss gucken, okay, was ist denn gemacht worden? Und oftmals ist es so, beispielsweise auch in dieser Studie, dass dann aber unten in der Conclusion drin steht oder von den Experten eine Meinung geschrieben wird, wo mehr oder minder drin steht, ja, es kann auf jeden Fall nicht abgeleitet werden, dass Süßstoffe Übergewicht produzieren oder dazu beitragen. Ja. Das wird aber mit Absicht natürlich weggelassen, weil das passt ja nicht ins Narrativ. Und wenn das nicht ins Narrativ passt, dann wird man es natürlich auch nicht erwähnen. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig. Und kommen wir wieder zu dem ersten Punkt im Endeffekt. Es ist alles nicht so schlimm. Also es gibt eigentlich nichts, was wir in Europa zumindest zu uns nehmen, was wirklich gravierend ist. Kein verrücktes Pestizid, kein irgendwie Mikroplastik und Co. Wir sind sehr, 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 sehr weit. Wir sind wahrlich nicht perfekt, aber wir sind sehr weit. Und es wird jedes Jahr nachgeschärft und nachgeschärft und nachgeschärft. Und wir haben wirklich, was Lebensmittel angeht oder alles, was mit dem Lebensmittelthema zu tun hat, haben wir sehr, sehr starke und auch umgesetzte Regularien. Und da kann gar nicht so viel passieren. Und wenn etwas passieren kann, dann ist es wieder immer die Frage nach der Menge. Da muss man sowieso dann immer schauen, weil die meisten Leute verlieren die Relation. Sei es jetzt wieder bei Süßstoffen, das war gestern das Thema. Wenn man Sucralose schwer erhitzt, also über 120 Grad bringt, kann das zerbrechen. Und jetzt haben ganz viele natürlich gesagt, oh Gott im Himmel, jetzt wenn ich meinen High-Protein-Muffin mache, weil ich habe so ein tolles Rezept gesehen, lecker mit Blaubeeren. Und ich mache den, ja, dann schade ich mir ja. Und das ist nicht ganz korrekt. Also es ist nicht 100% falsch, aber es ist auch nicht Panik. Denn erstens, der Muffin wird nicht im Inneren 120 Grad heiß, ansonsten wird es kein Muffin mehr sein. Zweitens, Sucralose ist 100-fach, fast 600-fach so stark wie Zucker. Das heißt, die Menge, die eingesetzt wird, ist ein absoluter Bruchteil davon. Und selbst wenn man davon dann ausgehen würde, dass die äußere Schicht, also die Kruste, wirklich diese 120 Grad erreicht haben und dann das Böse zerlegt wird und es kommen ganz böse Toxine dabei raus, dann wären wir in einem so geringen Bereich, dass das schon wieder vollkommen egal wäre. Und dann fehlt mir beispielsweise immer diese Gegenüberstellung zu, naja, der Muffin hätte sonst auf 5, 6 Muffins 200 Gramm, 250 Gramm Zucker gehabt. Dann sage ich, okay, gut, wenn der Muffin dann irgendwie 40 Gramm Zucker hat und jetzt hat er eventuell ein paar Mikrogramm, eventuell von einem Metaboliten, der eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, dann muss man wieder gegenrechnen. Ist es denn wirklich so schlimm?
Ja.
Und ist es denn überhaupt der Fall? Und das ist das, was mir aktuell am meisten fehlt, weil das von allen Seiten ist, alles ist immer schlimm.
Ja.
Und das ist es nicht.
Ja, aber ich finde, das ist ja ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, der ja auch natürlich durch die Machart von Produkten oder Content eben auch bei Social Media, ne, das muss alles irgendwie, muss reißerische Hooks, muss clickbaity sein und so weiter, irgendwie Anreiz schaffen, das sofort sich reinzuziehen. Und das führt ja dann eben dazu, dass man sowas überspitzt. Und da wird ja dann auch ganz bewusst irgendwie mit Angst gespielt, ne? Also gerade hast du ja auch gesagt, Giftstoffe ist ja so ein Punkt oder auch Krebs tatsächlich, ne? Wie schätzt du das ein? Warum sind aber dann doch so viele Menschen da so anfällig drauf? Warum funktioniert das so gut?
Das ist tatsächlich ein komplexes Thema. Wir müssen das relativ schnell trennen. Pharmakologie ist nicht das Gesundheitswesen. Und das Einfachste, um Meinungsmache zu schaffen oder Meinung zu generieren, ist Feindbilder aufbauen. Das sehen wir tagtäglich, das sehen wir nicht bei uns, das ist in der Politik, das ist überall. Das ist das Einfachste, der ist der Böse, der hat es dir weggenommen, dem musst du jetzt schaden, um selbst davon abzulenken, was man denn selbst für Quatsch und Schwung macht. Und die Taktik ist leider weit verbreitet. Und das ist genau das, was da ist. Aber jemand, der sich nicht mit der Thematik auseinandersetzt, der sieht Gesundheitswesen und Pharmakologie als eins. Die haben aber nichts miteinander zu tun. Dann sind es immer die bösen Pharmaunternehmen, die wollen uns alle vergiften, weil sie im Gesundheitssystem durchgefallen sind oder einen Hänger hatten. Und das ist leider korrekt. Wir müssen einfach festhalten, dass das Gesundheitssystem, so wie es aktuell ist, nicht mehr so rund läuft. Ich bin selbst Betroffener. Ich habe ewige Liaison mit meinen eigenen Krankheiten gehabt. Aber ich habe auch das Glück gehabt, dass ich selbst sehr, sehr viel auf der anderen Seite gesehen habe. Mit sehr, sehr vielen Medizinern in Kontakt stand. Sei es damals oder jetzt nur noch viel, viel mehr. Und das Problem ist, das sind nicht die Ärzte, sondern es ist das System. Also es macht keinen Sinn zu sagen, mein Hausarzt ist ein Idiot, der will mich krank halten, sondern nee, der hat 3 Minuten für dich Zeit und wenn er länger macht, dann zahlt er aus seiner eigenen Tasche faktisch gesehen drauf.
Ja.
Und das ist ein Problem. Und natürlich wird dann der Frust der Menschen, gerade Gesundheit ist ein sehr, sehr hoch emotionales Thema, logisch.
Klar.
Ausgenutzt. Das heißt, du hast beispielsweise, jeder hat das im Umkreis. Jeder hat im Umkreis irgendeinen, bei dem wirklich sehr, sehr viel sehr schlecht gemacht wurde. Und das führt natürlich dann dazu, dass so eine riesengroße Skepsis aufkommt. Und dann, vielleicht die machen das mit Absicht. Meistens ist es menschliches oder Systemversagen. Man sollte grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass jeder alles mit Absicht macht. Das ist auch so ein Neuzeitding. Jeder, wenn irgendetwas nicht passt oder irgendetwas.
Böse Intentionen dahinter,
genau.
Ja.
Mhm. Die Leute vergessen einfach oder machen Fehler.
Ja.
Und das ist normal. Das ist menschlich. Selbst Roboter machen Fehler. Wir waren gerade bei der KI, die macht auch mal dauernd Fehler.
Ja.
Die hat deutlich mehr Rechenleistung, als wir uns eigentlich vorstellen würden. Und das führt dazu, dass Leute natürlich dann sagen, okay, gut, im eigenen Umfeld, weil du Krebs angesprochen hast, Krebstherapie ist extrem unterschiedlich. Es gibt so viele verschiedene Arten. Es gibt so viele verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Und dadurch ist auch die mögliche Regeneration oder Heilung, wenn wir es in Anführungszeichen sagen wollen, ich hasse dieses Wort, aber ich nutze es einfach mal in diesem Kontext, sehr schwierig. Das heißt, es gibt Leute, die haben halt eine Chemo durch, kommt nicht mehr wieder, super, alles toll. Und dann gibt es Leute, die gehen 3, 4, 5 Runden, die haben alle Nebenwirkungen, die es auf Erden gibt. Und am Ende reicht es trotzdem nicht.
Mhm.
Und dann ist oftmals der Frust so hoch, wo Leute dann sagen, naja, das waren jetzt 2 Lebensjahre, die mehr oder minder eigentlich nur Leiden waren. Wieso haben wir das gemacht? Und klar, im Nachhinein weißt es. Aber du hast trotzdem die Chance von vielleicht 10 oder 20%, dass es funktioniert. Und dann ist es halt eine menschliche Sache, wo man einfach für sich selbst entscheiden muss, okay, gehe ich das Risiko oder gehe ich es nicht? Und gerade wenn man sich mit Leuten aus der Onkologie unterhält und allem drum und dran, habe ich tolle Kontakte, die sind da auch relativ klar.
Hm.
Die sagen auch, wir haben jetzt die und die Chance, wir würden das an ihrer Stelle machen. Aber sie müssen es zwangsweise entscheiden. Und das Perfide an der Sache ist, dass dann Leute um die Ecke kommen und sagen, hey, wir haben hier eine tolle Wirkung ohne Nebenwirkung. Und das geht gar nicht. Also erstens ist die Wirkung nicht vorhanden. Das injizierbare Vitamin C ist leider kein Krebskiller, tut mir leid. Wäre schön, wenn es so wäre. Wäre ich der Erste, der das Ding verkaufen würde für ein Apfel und ein Ei. Geil, cool. Geht nicht, leider. Also funktioniert nicht. Und man versucht halt so hochkomplexe Themen sehr, sehr einfach darzustellen, um dann im Endeffekt zu sagen, ja, die anderen sind die Bösen. Aber ich bin der Gute, ich verkaufe dir nämlich mein natürliches Vitamin C, was es gar nicht so gibt, da wird ja Schmuh betrieben, da steht da natürliches Vitamin C drauf. Man wird Ascorbinsäure zu der tollen Acerola dazu gemischt, weil es keine Acerola gibt, die so Unmengen an Vitamin C im Vogtfleisch beinhaltet. Das wäre irgendein Monsterhybrid, das es gar nicht gibt. Und trotzdem verkaufen sie es dir dann, um dann halt im Endeffekt mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen. Das finde ich ist halt moralisch schwer verwerflich.
Also absolut,
ich könnte das nicht.
Nee, ich auch nicht.
Es gibt ja Menschen, die können das. Okay, müssen wir einfach nur die Leute darauf aufmerksam machen, dass das halt Quatsch ist. Aber gerade diese ganze Krebsthematik, die ist riesig, wo Leute dann auch mit irgendwelchen dubiosen Therapien um die Ecke kommen, was fast nie funktioniert. Und wenn es denn funktioniert, dann sind wir wieder bei deinem Thema Kausalität und Korrelation. Haben die Leute vielleicht tatsächlich Glück gehabt, dass einfach der Körper es wirklich von alleine geschafft hat. Noch ironischer wird es dann, gab es dann letztens einen ganz tollen Artikel von Professor Dr. Smollich hier im KI aus Kiel.
Martin Smollich,
genau. Und der hat einen ganz tollen Artikel geschrieben zum Thema Antioxidantien bei der Krebstherapie. Und das ist ein Thema, was die alle gar nicht auf dem Schirm haben. Wer eine Chemotherapie hat oder macht, der sollte keine Antioxidantien in hohen Mengen zu sich nehmen, weil die Chemotherapie absetzen, also herabsetzen können, weil sie natürlich die Zellen schützen. Ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man jetzt als Menschenverstand.
Ja.
Ich will ja, dass meine Zellen geschützt werden, aber nein, du nimmst ja die Chemotherapie, damit wirklich alle Zellen, auch leider die guten, zum gewissen Teil abgetötet werden, damit du den Krebs loswirst. Und das wird dann richtig schwierig, wenn du dann nämlich plötzlich Leute hast, die zwischen beiden Stühlen stehen und dann sagen, naja, eigentlich will ich was Natürliches machen, aber irgendwie traue ich der Schulmedizin doch deutlich mehr, dieses böse Wort Schulmedizin, und dann nehmen sie beides und dann haben sie im Endeffekt nichts. Und da sehe ich halt ein riesengroßes Problem. Da werde ich auch immer wirklich regelmäßig grantig. Da bin ich auch nicht mehr mit Humor anzutreffen. Wenn irgendeiner wieder sagt, keine Ahnung, ich kann bei meiner Oma Krebs heilen, indem ich ihr Chlor gebe. Da habe ich auch keinen Spaß mehr. Da gehagelst dann nur noch Hasstiraden. Aber ansonsten würde ich sie halt immer aufs Korn nehmen. Aber bei dem Thema wird es wirklich dünn.
Ja, nee, verständlich. Also, weil das ja auch im Endeffekt ja tatsächlich dann auch in so einen Bereich kommt, wo es ja dann auch gefährlich wird oder gesundheitlich gefährlich, ne? Gibt es denn noch andere aktuell, also so, wenn du die aktuelle Lage, hast ja sicherlich sehr gut gerade einen Durchblick, gibt es denn da noch so andere Versprechen, die wirklich gesundheitlich schaden können, wo du sagst, das ist wirklich hochgradig gefährlich?
Ja, also es gibt zwei, drei Dinge. Also wir haben einmal, und das muss man tatsächlich unterscheiden, ich habe ja mit den naturalistischen Leuten, die Naturschwurbler, wie ich sie teilweise nenne, habe ich gar nicht so ein großes Problem. Also da habe ich ein Problem, wenn sie anfangen nach dem Motto, Krebs heilig mit der heiligen Zitrone und sowas.
Ja.
Da werde ich dann wirklich grantig. Aber die verkaufen nichts, die können dir nichts verkaufen, was dir wirklich schadet. Also das ist halt immer etwas Passives, weil sie dich im Endeffekt dazu beeinflussen, etwas nicht zu tun.
Richtig.
So. Dann gibt es auf der anderen Seite, gibt es jetzt die Longevity Bros, die Peptide Research Chemicals und allem drum und dran, die alle einen Haufen Pseudo-Intellektuelle sind und wirklich gravierende wissenschaftliche Fehler machen. So Lieblingssätze von mir sind, ja, wir kennen ja alle Pathways, wir wissen ja, wie der Körper funktioniert, wo sich jeder renommierte Wissenschaftler direkt aus dem Fenster stürzen würde, weil das ist so unfassbar falsch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also selbst die renommiertesten Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren in der Forschung sind, das ist dieser klassische Dunning-Kruger-Effekt, die würden sagen, niemals. Wir wissen eine Zelllinie, wir wissen eine Sache dort, wir können das nur in diesem einen Szenario beschreiben. Wir können nicht annähernd ableiten, was in Szenario XYZ passiert.
Ja.
Und sich dann mit so einem Selbstbewusstsein, hätte ich gern, Gefühl einfach bei vollkommener Ahnungslosigkeit, einfach komplett hinzusetzen und zu sagen, ich weiß genau, wie das funktioniert. Das ist schon, ja, verrückt. Aber die empfehlen dann halt teilweise wirklich Research Chemicals oder Peptide, die fragwürdige Qualität haben. Und da ist dann nicht das Problem, dass eventuell nicht das drin ist, was draufsteht oder einfach zu wenig drin ist, sondern sind da Verunreinigungen drin? Sind da Schwermetalle drin? Sind da irgendwelche anderen Sachen drin? Bei irgendwelchen Hormonen tatsächlich? Sind die Ketten passend? Peptide sind ja Aminosäurenstrukturen. Und ist das denn wirklich alles so korrekt? Passen die Dimerwerte? Passt das? Und da wird es dann halt schon wieder kritisch, weil wenn man sich einmal mit einem Pharmakonzern auseinandergesetzt hat, was die Qualitätskontrolle angeht, das ist ein deutlicher Unterschied. Da können auch Supplementfirmen gnadenlos einpacken. Also das ist etwas völlig anderes mit Reinräumen, allem Pipapo, das ist wirklich unfassbar. Und da, mit denen bin ich wirklich auf Kriegsfuß. Weil einfach mehr oder minder Medikamentenmissbrauch zu promoten, das ist schon grob fahrlässig. Und da ist es halt wirklich an einem Punkt, wo Leute dann auch tatsächlich, die eigentlich kerngesund sind, Dinge zu sich nehmen, die fragwürdige Qualität haben, fragwürdige Wirkungen und noch viel, viel verrücktere Nebenwirkungen, die entstehen können. Und das aus dem Leistungssport ist das in meinen Augen schon wieder mehr oder minder ein Teil von der Reise. Leistungssport war schon immer Grauzone. Man macht alles, um irgendwie mehr Leistung aus seinem Körper rauszubekommen. Allem drum und dran, okay, kann ich noch verstehen. Bin ich ja auch lange mitgegangen in der Vergangenheit, allem drum und dran, wo wirklich alles versucht wurde, um die letzten 0,1% Leistung rauszukriegen. Das ist auch schlecht, weil das ist Materialmord mit Vorsatz. Auf der anderen Seite hat man ja wenigstens ein Ziel, was man auch mehr oder minder versucht zu erreichen. Man kann eine erwachsene Entscheidung treffen, ob das jetzt sinnig ist oder nicht, wie bei jeder Droge etc. pp. Das aber, dieses ganze Thema unter diesem Deckmantel von Longevity zu verkaufen, von Gesundheit, damit wirst du länger leben, das ist für mich grandios. Das ist so paradox. Auf der einen Seite sagen sie, die böse Pharmaindustrie hält irgendwelche Medikamente zurück, aber sich dann irgendwelche dubiosen Research-Artikel aus irgendeinem Untergrundlabor reinzujockeln, das ist für mich wirklich, das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. So doof kann eigentlich keiner sein. Aber davon gibt es eine Menge. Und das wird extrem gerade auf Social Media gehypt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Trend. Ich habe auch den Eindruck, dass dieser ganze Bereich Longevity, weiß ich nicht, letztes Jahr so richtig losgestartet ist, aber dass ja jetzt wirklich irgendwie komplett das Hype-Thema überhaupt ist, oder? In dem Bereich.
Wichtiger Punkt, Longevity wird immer mit Peptiden verwechselt. Das ist eigentlich richtig, auf gut Deutsch, das muss ich jetzt so polemisch sagen.
Bitte.
Beschissen.
Ja.
Das ist wirklich beschissen. Letzte Woche saß ich mit dem lieben Alessandro zusammen, der seit Ewigkeiten in der Medizinerbranche ist, selbst macht gerade seine Doktorarbeit fertig. der seit Ewigkeiten versucht, auf der regulatorischen Seite das Thema Longevity und Prävention voranzutreiben. Und jetzt hast du da gefühlt, Professoren und Co., die machen dann, gehen da mal auf Social Media und dann ploppt ihnen der erste Influencer auf, der sagt, mein Longevity-Stack, irgendwelche dubiosen Peptide und was auch immer. Und die assoziieren sofort, Longevity ist irgendwas, ich muss Medikamentenmissbrauch betreiben und irgendwas Verrücktes in mich injizieren. Das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Der Trend für Longevity ist eigentlich, das ist Fitness oder Gesundheit einfach nur neu gewordet. Longevity ist eigentlich, mach das, was wirklich zählt.
Ja.
Schlaf gut, iss gut, sieh zu, dass du nicht zu viel Körperfett hast, eher ein bisschen weniger für die meisten Menschen. Mach Sport, genug Aktivität und versuch dich nicht unnötig zu stressen. Das ist Longevity. Dann könnte man es in die wissenschaftliche Richtung noch gehen. Okay, wir müssen vielleicht ein paar Blutwerte analysieren, zum Lipoprotein A, dass wir wissen, okay, vielleicht gibt es genetische Faktoren. Das ist Longevity. Es ist nicht Longevity zu sagen, hey, wir nehmen jetzt pauschal einfach mal einen Haufen Medikamente und hoffen aufs Beste. Und gerade Polypharmazie ist eigentlich unglaublich absurd, weil who knows, was Medikament A mit B, mit C, mit D, mit E macht. Das weiß keiner. Nur weil das noch gut geht, heißt das nicht, dass das in 5 Jahren dir nicht um die Ohren fliegt. Und das ist eigentlich so dieses Hauptthema, wo ich wirklich aktuell sage, das wird langsam brandgefährlich, weil die Leute auch teilweise sehr, wie gesagt, wieder rhetorisch gut sind. Die sind auch teilweise, was die wissenschaftliche Aufarbeitung angeht, nicht schlecht. Aber denen fehlen die letzten 10%. Und das ist dann so viel Interpretationsspielraum, dass du auf diesen letzten 10 Metern, wenn wir es so machen, dich komplett verrennen kannst. Das sehe ich als kritischer. Und als letzter Punkt, natürlich, das muss ich an der Stelle, muss ich es ankreiden, das ist die ganze Impfdebatte, gerade bei Kindern. Das ist ein Riesenfass, das mache ich auch grundsätzlich in Social Media nicht auf, weil das ist, ja, Kinder, Religion, Politik, das sind alles Themen, die sind tatsächlich extrem hyperemotionalisiert. Und man, egal was man sagt, man macht es falsch. Also selbst wenn ich mit bestem Willen versuche, einfach nur irgendetwas Nettes zu sagen, die Datenlage wiederzugeben und zu sagen, hey, komm, einfach mal irgendwie ein bisschen gucken, wo ihr eure Informationen habt, dann hagelt es Hasskommentare und allem drum und dran. Das ist schwierig. Also ich bin immer ein Vertreter davon. Am Ende muss man sich selbst natürlich damit wohlfühlen. Aber ihr solltet doch irgendwo auf die Datenlage vertrauen. Also man darf ja auch sich selbst entwickeln. Man darf selbst auch sehr kritische Meinungen haben. Bin ich ein großer Verfechter davon. Man sollte nicht immer alles schwarz-weiß, richtig-falsch. Gibt auch eine große Grauzone. Aber am Ende des Tages, bei den Dingen, wo es wirklich alles belegt ist, sollte man dann vielleicht den Aluhut ein bisschen abziehen und sagen, okay, gut, bis hierhin ist okay, aber wir sollten dann doch wieder zu den Fakten zurückkehren, sagen wir es mal so.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja auch dieses, sag ich mal, sehr rudimentäre journalistische Prinzip von 2 Quellen. Ist ja auch okay, wenn du dir vielleicht dann nochmal eine Zweitmeinung holst oder von mir aus auch nochmal eine Drittmeinung, ne? Aber irgendwann hat man ja eine Datenlage, wo dann irgendwie klar ist, okay, das ist schon das Richtige, was man tun sollte.
Ja.
Und da dann eben, ja, auch ein bisschen mehr wieder auf gesunden Menschenverstand zu vertrauen.
Aber ja, ich glaube, deswegen ist es aber auch so stark im Kommen bei uns in der Szene, weil die Leute einfach einen Kopf zu haben. Wenn du tagtäglich am Evaluieren bist, wird das, was mir jetzt in den Medien gesagt wird, ist das jetzt korrekt oder ist es nicht korrekt? Du bist auf der Arbeit, irgendjemand sagt dir, was will der mich jetzt hintergehen? Wenn du danach abends nach Hause kommst und möchtest du dann was Leckeres essen und dann hast du den ersten Fritzen aus Social Media, der sagt, Zucker ist ungesund, Kokosblütenzucker ist gesund, dann hinterfragst du nicht.
Ja.
Und dann hast du den anderen, der sagt, Süßstoffe sind böse. Und dann hast du die Cola Zero in der Hand und denkst dir, ah, Mist. Und das ist, glaube ich, halt einfach aktuell zu viel. Es ist too much. Es ist viel zu viel Information, viel zu viel, was auf einen reinprasst, ohne dass man es richtig, ja, kategorisieren kann, einordnen kann. Und das ist jetzt Aufgabe.
Ja,
das
genau.
Ist jetzt die Aufgabe von uns allen, glaube ich, aus diesem Wahnsinn, in dem wir uns befinden, zu lernen, rauszufinden und auch mal selbst eingesteht, dass man was falsch gedacht hat, gemacht hat. Dann ist das schwierig, weil man muss sich ja selbst eingestehen, irgendwie habe ich mich ja blenden lassen.
Ja.
Und das sollte nichts Negatives sein. Aber wir sind ja sowieso Fehler, oh Gott im Himmel. Das heißt, wenn ihr da draußen merkt, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag Parmesan mit Honig und Zartbitterschoko gegessen.
Ich bin voll
das soll jetzt
reingefallen, ja.
Ja, das war jetzt der neue Proteinriegel, aber irgendwie hat er mit Protein nichts zu tun. Ich bin maßlos fett geworden. Irgendwie haben die mich, glaube ich, über den Tisch gezogen. Dann ist das okay. dann hast du dich halt einfach von denen catchen lassen. Das ist normal. Die sind ja rhetorisch auch gut.
Mhm.
Aber dann zu sagen, okay, gut, war eine Erfahrung, muss ich nicht wiederholen und weitermachen. Und dann, wie gesagt, alles ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Ja, ich glaube, das ist ein total guter Leitsatz, ne? Weil klar, das hat ja dann auch viel, vielleicht auch mit Scham zu tun, ne? Oder dass man dann das nicht zugeben will, dass man da jetzt irgendwie über den Tisch gezogen wurde oder reingelegt wurde oder eben auch viel klar. Geld verloren hat, ne? Im Endeffekt oder ja, sich sogar was Schlechtes getan hat. Aber gerade dann ist es ja umso wichtiger, sich desillusionieren zu lassen und dann eben besser spät als nie das irgendwie ja. zu stoppen. Ich habe noch zwei Fragen, gerne. Und zwar einmal würde ich gerne noch auf diese scheiße Sandwich-Taktik eingehen. Was genau denn dahinter sich versteckt?
Ja, das gute alte Shit-Sandwich. Ja. Das ist eine tolle Taktik. Die funktioniert grundsätzlich auch immer, wenn man irgendetwas framen möchte. Man erzählt was, was wahr ist. Man erzählt was, was absolut vollkommen Quatsch ist. Und dann erzählt man wieder, was wahr ist. Und damit baut man im Endeffekt selbst die verrücktesten Aussagen, die man irgendwie nur treffen kann, wenn man die in dieses wunderschöne Shit-Sandwich einfach einpackt, dann erscheinen die gar nicht mehr so verrückt. Weil man baut sich ja eine falsche Logik auf, weil auch eine Kausalität, die das ja irgendwie rechtfertigt. Man kann es natürlich aufbauen, wie man möchte. Man kann auch wahr, schlecht, wahr, schlecht, wahr, schlecht. Dann wird der Sandwich einfach nur immer größer. Aber das ist eine ganz einfache Taktik. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei der Rhetorik. Mit genug Wortgewandtheit kann man selbst den größten Quatsch verkaufen.
Mhm.
Und das ist sehr, sehr schwierig, gerade weil die deutsche Sprache auch sehr viele Möglichkeiten bietet. Über sehr intellektuelle, eloquente Ausdrucksweise kann man sehr, sehr viele Dinge mit Absicht verschachteln, damit man am Ende die Kernmessage nicht mehr versteht. Da sind wir in der Politik, ist das eine Königsdisziplin. Königsklasse, wo man einfach sagt, okay, ich habe jetzt 6 Sätze gesagt und habe faktisch gesehen eigentlich nichts gesagt.
Richtig.
Und das ist in ganz vielen anderen Dingen auch so. Das ist auch in der Corporate-Welt ganz, ganz oft verbreitet, wo Leute irgendwelche tollen Präsentationen halten und dann faktisch gesehen gehst du raus und sagst, nichts verstanden.
Ja.
Wurde viel geredet, aber es wurde nichts gesagt. Das klingt jetzt ein bisschen fies. Wenn man sich nicht in diesen Kreisen bewegt und mehr oder minder das sofort erkennt, dass hier viel geredet würde, ohne dass wirklich was gesagt wird, dann macht das Eindruck. Die sind nicht doof, im Gegenteil. Das sind Menschen, die sind, da ist alles berechnet, da ist jeder Satz durchgeskriptet, da weiß man haargenau Aktion, Reaktion. Ich erzähle jetzt das, dann habe ich einen Hook gesetzt, einen Anker gesetzt, da komme ich 2 Tage später drauf zurück und sage, guck mal, was weiß ich, die böse Lebensmittelindustrie vergiftet mich und 4 Tage später promote ich mein neues Kochbuch.
Mhm.
Das ist systemisch, das ist, wenn man es sehr hart formulieren möchte, das ist Betrug. Mit Absicht Dinge falsch erzählen, um damit Geld zu verdienen. Und ich habe zwar eingangs gesagt, nicht alle wollen dir immer mehr oder minder etwas Schlechtes. Können ja auch eventuell doof sein, aber es gibt trotzdem die Menschen, die machen das mit Vorsatz. Und die planen das so gut, dass du irgendwann das Gefühl hast, hey, ich bin jetzt in so einer gefühlten Sekte angekommen und alles, was mir von meinem Propheten erzählt wird, das ist super toll.
Mhm.
Und das kennen wir ja. Und jetzt sind wir bei der Ernährung angekommen. Und dann gibt's nur noch Hardliner, nur noch schwarz-weiß. Und mit so Nichtigkeiten wird dann alles emotionalisiert. Und deswegen die einfachste Sache ist wirklich einfach Handbremse, ab und zu das Handy mal weglegen und entspannen. Es ist gar nicht so schlimm. Also egal, wer euch was da so erzählt, es ist nicht so schlimm.
Ja, und ich glaube halt diese Selbstermächtigung, ne? Also an alle da draußen, ihr Lieben, bitte, ne, achtet da auch auf euch. Weil letztlich kann man ja selber diese Kontrolle dann wieder übernehmen, indem man zum Beispiel dir folgt, sich sowas anhört,
ja,
ne, und diese Tricks und Kniffs halt auch lernt.
Aber da will ich tatsächlich kurz was dazu sagen.
Ja.
Auch alles, was ich sage, ich bin nicht fehlerfrei. Ich gebe mir größte Mühe, dass ich alles, was ich sage, so gut recherchiere und darstelle wie sonst was. Aber es kann auch einfach sein, dass mein Datenstand jetzt heute ist, morgen kommt irgendwas raus und in einer Woche siehst du was von mir und das ist faktisch gesehen falsch.
Klar.
Und auch meine Aussagen immer gerne überprüfen. Ich gebe mir zwar Mühe, aber das sagen die alle anderen auch. Und das ist auch gerade bei uns im Metier, was ja eigentlich mein Hauptgeschäft ist. Ich bin ja nicht hauptberuflich Influencer, Creator. Ich habe eine große eigene Supplement-Marke. Das ist mein tägliches To-Do. Ich bin Geschäftsführer. Ich kümmere mich da alles drum und dran. Das ist ja meine Sache. Ich mache ja Social Media mehr oder minder aus Spaß oder Folter, je nachdem. Und da ist es halt wichtig zu sagen, überprüft das, was ihr da draußen seht. Nur so könnt ihr das auch, wie gesagt, nachhaltig verstehen, als auch gleichzeitig mit so einem wohligen Bauchgefühl an die Sache rangehen.
Ja, nee, gar nicht. Ne? Und man muss, glaube ich, auch wissen, dass Wissenschaft und auch Forschung ja auch etwas ist, was sich entwickelt und da ja auch Neuigkeiten natürlich reinkommen, zum Glück. Also natürlich ist das immer nur ein Status quo und natürlich können sich Fakten verändern und die Forschung weitergehen oder auch wieder zurückgehen und wieder weitergehen. Also das ist ja alles dynamisch, würde ich sagen. Ja. Das ist ja auch, muss man auch manchmal so sehen und glaube ich, muss die Wissenschaft auch ein bisschen für sich mehr annehmen. Ne? Dass sie sagen, ja, man kann auch Entwicklungsstände kommunizieren und muss halt nicht immer erst darauf warten, dass es wirklich nur dieser Fakt ist, sondern dass sie ihn genau so auch kommuniziert. Sagt so, okay, im Moment glauben wir das und das und das, aber das entwickelt sich ja auch alles. Das ist ja auch das Schöne. Das ist ja sonst auch irgendwie langweilig.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, aber das ist halt wirklich das Problem. Am Ende ist es immer, was haben wir? Gab es ein tolles Interview mit dem Chef von der DGE zum Thema, dass man nicht Proteinshakes empfehlen kann. Und für jemanden, der aus dem Metier kommt, war das für mich eine Aussage, wo ich gedacht habe, der hat einen am Helm. Weil wieso sollte man das nicht sagen? Er hat gesagt, naja, Proteinshakes sind nicht hypokalorisch. Ich saß da wirklich, habe gedacht, was erzählt der Mann? hab ich irgendwas verpasst? Und dann hat er gesagt, naja, die Leute, die sich nicht mit der Thematik auseinandersetzen, die denken, dass sie von Proteinshakes abnehmen. Und dann trinken die sie nicht als Ersatz, sondern dazu. Das heißt, du isst jetzt zwei Pizzen am Tag und dann trinkst du drei Proteinshakes. Und weil du keine Ahnung von Ernährung hast, weil du es nie beigebracht bekommen hast, denkst du, du nimmst ab. Aber du hast jetzt halt nochmal 300 Kalorien, 400, 500 Kalorien mit extra Proteinshakes reingezogen. Das heißt, du wirst noch mehr zunehmen. Und das sind so Gedankengänge, wo auch ich mich dann immer hinterfragen muss. Krass. Und sage dem Motto, ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Mist. Weil man immer davon ausgeht, dass ein gewisses Grundverständnis schon vorhanden ist. Aber ich sehe es in meiner eigenen Familie, bei meiner Schwiegermama, der ich das lange oder langsam auch erklären musste. Es gibt gesunde Lebensmittel, aber wenn du zu viel von den gesunden Lebensmitteln nutzt, ist das auch nicht mehr gesund.
Richtig. Kommt dann eben auch auf die Menge an, natürlich, ja.
Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir tatsächlich mit dem Ministerien und Co. vielleicht da ein bisschen mehr in Awareness schaffen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die großen Creator in Deutschland sagen würden, nee, das unterstützen wir nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn man das morgen kommunizieren würde, die größten Leute würden ohne irgendeinen einzigen Cent würden sofort sagen, hey, wir engagieren uns sehr gerne für die Kampagnen. Bitte lasst uns das bei den richtigen Datensätzen bleiben. Daran scheitert es ja meistens, so 0,8 Gramm Protein pro Tag ist immer noch eine sehr, 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 sehr schlechte Empfehlung. Das muss man einfach sagen. Es sollte mehr sein. Und da hoffe ich, dass wir irgendwann so einen Breakthrough kriegen.
Ja. Gibt es denn auch irgendeinen Wunsch, den du vielleicht auch an Plattformen wie Instagram hast, so was sich da vielleicht auch verändern könnte? Denn natürlich haben ja dann auch Algorithmen was damit zu tun, dass diese Scams halt noch größer werden, sich stärker verbreiten, sich schneller verbreiten. Vor allem auch, siehst du da auch eine gewisse Verantwortung solcher Plattformen, gerade wenn es dann ja auch wirklich fahrlässig betrugführende Informationen sind oder sogar gesundheitlich gefährliche?
Das ist schwierig. Also das muss ich jetzt als Disclaimer sagen, ich bin ein hyperliberaler Mensch. Für mich ist das allerletzte Gut oder das allerletzte Instrument ist ein Verbot.
Ja.
Denn Verbote führen meiner Meinung nach zu viel Opferrolle, viel Glorifizierung und macht eine Tür auf, die man eigentlich hätte zulassen sollen. Und ich bin immer auf der anderen Seite, dass ich sage, klar, beispielsweise so Scam-Sachen, wenn irgendjemand sagt, hier mein Chlordioxid oder was da immer hilft gegen Krebs, da, wenn da eine Werbung kommt, direkt mit dem Algo, kannst du sofort erkennen über KI, weg. Das Problem ist aber, dass dabei auch ganz, ganz viele Dinge mitgeflaggt werden, die gar nicht falsch sind. Beispielsweise ein Vitamin D, wo wir einfach alle unterversorgt sind. Zumindest die meisten. Alle ist zu pauschal, pardon. Das ist eine schwierige Debatte. Das ist ja jetzt auch aktuell in der politischen Debatte, Social Media für Kinder wegzunehmen und. Ich verstehe die Argumente. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite nach dem Motto, die Welt wird sich nicht dadurch ändern. Das ist im Endeffekt nur, wenn ich mir jetzt die Augen zuhalte, dann sehe ich das Grauen der Welt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Also die Lösung meiner Meinung nach ist eher genau das Gegenteil, zu sagen, okay, wir müssen viel mehr in die Bildung investieren, viel mehr eine Awareness schaffen, dass halt eben das da ist. Denn je schneller wir es Kindern vor allen Dingen, Kindern, Jugendlichen, klar machen nach dem Motto, du wirst hier den ganzen Tag manipuliert. Ja. Egal welche Werbung du siehst, du brauchst keine Luxustasche, du brauchst nicht die Schuhe für 1.000 Euro, du brauchst auch keine Jacke für 2.000 Euro, du musst auch nicht 2,15 Meter groß sein, 140 Kilo schwer sein und einen 80er Oberarm haben oder als Mädel klein, zierlich, Model, whatever. Das sind Dinge, die müssen sehr schnell meiner Meinung nach auch im Kollektiv gefördert werden. Klar ist das eine sehr, sehr familiäre Sache, aber viele haben halt einfach nicht die Möglichkeit, da über die Familie viel Wissen aufzubauen oder einen starken Rückhalt zu haben. Und da müsste man halt einfach sagen, okay, wie kriegen wir denn Bildung cool? Wie kriegen wir es denn so hin, dass man sagt, ah, okay, das passt? Weil dadurch würde ja eigentlich auch all das, was alle ja fordern von Individualisierung, jeder kann sein, wie man selbst sein möchte, würde man damit ja unfassbar fördern. Indem man einfach sagt, ja, du machst dein Ding. Und das ist, glaube ich, eine Hürde, die ist sehr schwer. Weil wenn wir jetzt dahin gehen und sagen, okay, was sollen die Plattformen machen? Ja, alles, was wirklich extrem schlimm ist, sollte gebannt werden. Also sei es so Aussagen zu Krebs, sei es fahrlässige Dinge bei den Longevity-Nasen, die dann sagen, hey, mit Medikamentenmissbrauch wirst du länger leben. Das ist alles Müll, das muss weg. Aber zu sagen nach dem Motto, er hat sich irgendein verquerer Räuber-Otzenplotz hingesetzt und hat gesagt, das Zitronenwasser heilt jetzt Krebs, da ist, glaube ich, die einfachste Lösung, den einfach mehr oder minder auszulachen. So böse das klingt. Und ich glaube, mit so ein bisschen Scham und Schande, gerade wenn man es ein bisschen humoristisch verpackt, ist das gar nicht schlecht. Denn wir können zwar versuchen, die Menschen in Watte zu packen, aber was ist, wenn diese Watte nicht mehr da ist? Das heißt, wenn wir das mit Jugendlichen machen, auch mit Heranwachsenden, die dann plötzlich in die Welt hinausgehen und dann wirklich Tür auf und dann kommt so eine Schaufel, die dir direkt ins Gesicht fliegt. Das ist nicht gut, weil dann ist es wirklich überfordernd. Weil dann hast du gar keine Zeit zum Adaptieren und dann bist du komplett verloren.
Ja, ich meine, du sprichst mir da auf jeden Fall auch aus der Seele, auch viel so im Bildungs- und Aufklärungsbereich, und ich sehe das genauso. Deswegen lass uns doch zum Abschluss noch so ein bisschen einen Beitrag auch dazu geben, zu einer guten Aufklärung, gutes Wissen. Hast du Accounts oder Quellen, die du auf jeden Fall empfiehlst, wenn man sich jetzt wirklich seriös zu Gesundheit und Ernährung informieren will, wenn man vielleicht auch nochmal ein paar Fakten nachprüfen kann? Hast du da noch ein paar Empfehlungen zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer?
Es gibt sehr, sehr viele tolle Accounts. Ich könnte sie nicht alle aufzählen. Also es gibt, wir haben gerade vom Professor Dr. Smolich beispielsweise geredet. Der fällt mir sofort ein. Es gibt ganz, 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 ganz viele tolle Accounts. Im Endeffekt ist das aber, wenn man es von Social Media loslösen möchte, ist der beste Freund immer noch, so blöd es klingt, Google respektive KI, wo man wirklich einfach sagen kann, ich habe jetzt etwas gehört, kann ich das nachvollziehen? Und da ist das ganz, ganz Wichtige zu verstehen, eine KI redet dir nach dem Mund. Das heißt, wenn du die nicht darauf trimmst und einstellst, dass das Ding auch wirklich mit dir in Clinch geht und sagt, nein, ich arbeite nur basierend auf Fakten. Es ist mir egal, was du mir schreibst, auch wenn du sagst, nee, die Aussage fand ich doof, ich werde trotzdem bei der Wahrheit bleiben. Das geht relativ schnell, indem man einfach nur kurz die Grundlagen vom Prompten lernt und dann kann man damit sehr schnell sehr, sehr viel lernen. Das heißt, bei Accounts folgen, schaut euch einfach um. Es gibt so viele Accounts, es gibt auch so viele ganz kleine Creator, die ganz, ganz tollen Content machen, die sich wirklich Mühe geben. Und da freue ich mich, dass auch sehr, sehr viele haben mir geschrieben, dass auch durch meinen ganzen Kram sich viele Leute ermutigt gefühlt haben, dass sie mehr Content machen, dass sie noch mehr darauf achten, was Gutes zu tun. Und das ist, wo man sagt, hey, komm, vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas Positives auf dieser Erde bewegen. Und es ist auch egal, wie viel Follower man hat. Ich habe 7 Jahre lang eigentlich gefühlt ins Nichts gearbeitet. Nee, länger, 8 Jahre. Ins Nichts, Anführungszeichen, ins Nichts gearbeitet, in Relation. Irgendwann kommt's. Hauptsache, man hat irgendwas gemacht. Wenn man nur irgendwie seinem Umfeld geholfen hat und allen geht's irgendwie ein bisschen besser, cool, reicht doch. Hast du in deinem Leben was Tolles gemacht? Hast dein Umfeld verbessert, dir geht's gut, kannst am Abend schlafen gehen, kannst sagen, cool, das ist ein Riesenerfolg.
Ist es, das stimmt. Ich find's mega. Ich finde, du machst es auch so toll und sympathisch. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, den du ja schon am Anfang gesagt hast, halt auch mit Humor. Ne? Ich glaube, ganz viel funktioniert mit Humor, weil es eben so diese Schärfe auch rausnimmt, dieses Gegeneinanderreiben rausnimmt, sondern eben es mit Humor füttert. Und es ist wahnsinnig inspirierend. Und gerade eben dieses Jahr bleibt neugierig und sich Wissen aneignen zu wollen auch, weil es Spaß macht, ist wirklich das A und O. Und da danke ich dir wirklich auch, dass du da als so gutes Vorbild einfach vorangehst und dass wir diese schöne Folge hier gemeinsam aufnehmen durften.
Danke, danke, danke.
Wenn euch die Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten schon wieder hören. Die gibt's in 2 Wochen. Und da geht es um Menopause oder auch Wechseljahre. Und wenn wir diese Wörter hören, dann denken ganz viele an Hitzewallungen und Stimmungstiefs und irgendwie eine nervige Zeit. In der nächsten Folge zeigen wir euch aber, wie man diese Zeit sogar richtig gut nutzen kann, um langfristig gesund zu bleiben. Wie genau, das weiß Hormonexpertin Dr. Maya Fehling. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann seid doch einfach dabei. Ich würde mich sehr freuen. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns folgen bei Instagram, bei Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen. Und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Ich wünsche euch bis dahin alles, alles Liebe. Und ja, bis in 2 Wochen. Liebe Grüße, eure Clarissa. Thank you.